HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag. Auf Weltreise.
Mit Claudia Sauter, schönen guten Abend.
Weite Teile von Assam und Bihar sind seit Tagen überflutet. Der heftige Monsunregen hat den Brahmaputra über die Ufer treten lassen.
Due to change in climate, the pattern has changed.
Durch den Klimawandel haben sich die Zeiten für den Monsun total verändert. Früher begann der Monsunregen in diesem Teil Südasiens mit den Überflutungen im August und in diesem Jahr schon Anfang Juli.
Dicht an dicht leben die Armen und Ausgestoßenen. Es scheint, als habe Indiens Wirtschaftsboom einen weiten Bogen um Dharavi gemacht.
Voller Stolz präsentiert sich Indien als inklusive Nation mit reicher Vergangenheit und vielen Religionen. Doch warum wenden sich immer mehr Inder dem Hindu-Nationalismus zu? Die Hindu-Tradition gab es hier schon lange, bevor der Islam herkam.
Indien war früher sehr reich. Aber dann ist es 500 Jahre lang regelrecht ausgeplündert worden. Und deshalb haben wir heute noch diese Armut.
Man kann sehr oft wiedergewählt werden, wenn man die Leute stolz auf ihre ethnische Zugehörigkeit macht, stolz auf ihre Religion, ihre Nation. Auch wenn das ihre materielle Lage nicht verändert.
Und auch das ist Indien. Da flüchtet ein Tiger gerade noch rechtzeitig vor den Fluten des Monsuns mit einem Satz ins Bett eines Wohnhauses, womit er nicht nur die Zweibeiner dort schockte, sondern auch die indische Raumfahrtindustrie auf die Plätze verwies. Die schaffte es vorgestern nämlich erst im zweiten Anlauf, eine Rakete samt Sonde ins All zu schießen. Am 7. September soll sie auf dem Mond landen. Eine Mission, indisch im Herzen und im Geist, wie Premierminister Modi jubelte. Das Raumfahrtzentrum liegt übrigens nördlich von Chennai am Indischen Ozean. Das ist eine Megastadt, die kürzlich knapp am Tag Null vorbeigeschrappt ist. Dem Tag, an dem kein Tropfen mehr aus dem Wasserhahn kommt. Incredible India, so heißt die offizielle Werbekampagne des Landes, was man auch so übersetzen kann. Der Tiger flüchtet vor dem Wasser, die anderen dürsten danach. Heute sind wir ein letztes Mal auf Weltreise. Unsere Tour zu den ARD-Korrespondenten endet jetzt in Delhi. Und was wir seit Anfang Juli, seit Beginn unserer Reise von Buenos Aires bis Washington verstanden haben, ist dies. Die Megacities unseres Planeten, die teilen ähnliche Probleme. Aber sie mobilisieren unterschiedlich Kraft und Fantasie, um sie zu lösen oder wenigstens zu lindern. Das von unseren Korrespondenten und Korrespondentinnen zu hören, das ist der Reiz unserer Reise. Guten Abend, Silke Dietrich in Delhi.
Hallo, schönen guten Abend nach Hessen.
Anfang Juli musste Trinkwasser mit dem Zug nach Chennai gebracht werden. Die Menschen standen stundenlang in Warteschlangen. Wie ist das jetzt?
Es ist definitiv ein bisschen besser geworden. Wir atmen hier alle gerade auf in Indien, denn der Monsun ist endlich da. Das bedeutet zwar auch 30 Grad und Schwüle, aber eben keine 48 Grad mehr und Wasser, was von oben kommt. Allerdings, in Chennai füllen sich erst ganz langsam wieder die Wasserreservoirs. Da kommen immer noch Züge aus einem anderen Bundesstaat dort an, die Millionen Liter Wasser dabei haben. Und vor diesen Tanks stehen die Leute dann auch immer noch Schlange. Das ist wirklich ein heftiges Problem, denn das Grundwasser hier in vielen Städten in Indien ist mittlerweile so niedrig, dass viele befürchten, dass bald 20 Großstädte hier komplett ohne Wasser dastehen werden.
Und ist es kleinkariert zu fragen, ob die Wasserversorgung nicht wichtiger sein könnte als die Mondfahrt für die 1,3 Milliarden Inder?
Das kommt so ein bisschen, glaube ich, auf den Betrachter an. Also es klingt natürlich schon wie eine Farce, weil die indische Raumsonde ausgerechnet nach Wasservorkommen auf dem Mond forschen will.
Aha.
Aber wenn ich hier mit Indern darüber spreche, dann sagen die, wir verstehen gar nicht den Zusammenhang deiner Frage. Warum sollten wir keine wissenschaftliche Entwicklung haben? Warum sollten wir das hier nicht ausbauen und quasi nach den Sternen greifen? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ich teile das im Prinzip auch ein bisschen, denn es ist ja nicht so, dass nicht versucht würde, das Wasserproblem in den Griff zu bekommen in den Großstädten. Es ist natürlich auch nicht leicht hier. 1,3 Milliarden Menschen müssen hier versorgt werden. Das meiste Wasser geht für die Landwirtschaft drauf. Auf der anderen Seite platzen die Städte hier in rasender Geschwindigkeit aus allen Nähten. Das ist schon nicht leicht, dem hier Herr zu werden.
Premierminister Modi und seine Partei, die sind doch, ich glaube, es war im Mai, mit absoluter Mehrheit für 5 Jahre wiedergewählt worden. Muss der trotzdem an nationale Gefühle appellieren, wenn er den erfolgreichen Raketenstart kommentiert? Sie sei indisch im Geist und im Herzen.
Ja, er braucht es eigentlich nicht, ehrlich gesagt, denn die nationalen Gefühle sind sowieso da. Er macht das. Narendra Modi ist ein ausgesprochener Hindu-Nationalist schon immer gewesen. Der kommt aus dieser hindu-nationalistischen Partei. Deswegen ist es sehr oft mit patriotischen Gefühlen zusammenhängend, was er erzählt. Er hat sich im Wahlkampf auch immer Chodika genannt. Also das ist so eine Art Beschützer. Der hat damit geworben, dass nur er Indien vor Terroristen aus Pakistan schützen könnte. Also es ist schon so, dass unter ihm, finde ich, Indien ganz schön weit nach rechts gerückt ist, sehr viel patriotischer, nationalistischer geworden. Wenn ich jetzt hier ins Kino gehe, in Delhi zum Beispiel, muss ich jedes Mal aufstehen vor einem Film, weil dann die Nationalhymne gespielt wird und alle müssen aufstehen und mitsingen.
Und das müssen sie auch tun?
Also wenn man sitzen bleibt, wird man definitiv schräg angeguckt.
Bleiben wir aber mal auf der Erde außerhalb des Kinos. Bei Ihnen in Delhi, die heftigen Temperaturen von über 40 Grad, die sind jetzt vorbei.
Ja, es ist jetzt angenehme, schwüle 35 Grad.
Und wie sind Sie da durchgekommen? Ab und zu guckt man ja auf Wetterkarten und sieht, oh Mann, Delhi 45 Grad. Und wenn man ein bisschen weiß, wie schlecht die Luft ist, wie dicht bevölkert die Stadt ist, wie viel Verkehr das hat, da kommt unser Mitleid zu Ihnen rüber.
Ja, das kann man auch gebrauchen, wirklich. Ich meine, ich habe jetzt auch Mitleid, weil ich höre, wie groß die Hitzewelle in Deutschland ist. Denke dann aber, das geht ja relativ schnell vorbei. Vor allen Dingen haben wir auch 3 Monate lang die Nachttemperaturen nie unter 35 Grad. Es ist klaustrophobisch, ehrlich gesagt. Natürlich haben wir den Vorteil, dass wir hier in unserem Studio und auch zu Hause eine Klimaanlage haben. Aber wenn man rauskommt, und manchmal habe ich dann noch das Fahrrad benutzt, irgendwann nicht mehr, dann ist es schon so, als würde jemand einem einen Föhn ins Gesicht halten und es passiert einfach nichts mehr draußen. Es ist kaum noch Aktivitäten, die draußen stattfinden und das sperrt einen ziemlich ein. Ich vergleiche das immer so ein bisschen damit, was wir im Winter haben in Deutschland, was manchmal auch so eine depressive Phase ist, weil es so dunkel ist und man nicht so gerne rausgeht vielleicht. Das ist hier der Sommer, der engt einen sehr ein.
Also die heftigen Temperaturen von über 40 Grad, die sind vorbei. Dafür machen tausende Makaken in der indischen Hauptstadt Rabat und die legen sich nicht gemütlich ins Bett wie der Tiger im Nationalpark Kasiranga. Nein, die haben es auf offizielle Dokumente abgesehen und auf die Kabel von Computern, wie Bernd Muschborowska berichtet.
Sie sind überall. Makaken und andere Affen machen die indische Hauptstadt unsicher, besonders im Regierungsviertel. In den vielen großen Verwaltungsgebäuden und Ministerien haben sich die Meisterkletterer mit dem beige-grauen Fell und den rosaroten Hinterteilen breit gemacht. Sie turnen über die Dächer und Fassaden und sind sogar schon in den Palast des indischen Präsidenten eingedrungen. Eine wahre Plage, sagt P.K. Sharma, ein leitender Beamter der Gesundheitsbehörde in Neu-Delhi.
They destroy the records. They also destroy the instruments. They also play with the electric wires etc.
Die zerreißen unsere Unterlagen und machen die Computer und andere elektronische Geräte kaputt. Die spielen an den Elektrokabeln rum und es kommt zu Kurzschlüssen.
And that's why we have to take these actions.
Die nachts leerstehenden Büros würden regelmäßig verwüstet von den affigen Eindringlingen, klagt Rangini Sharma, eine Mitarbeiterin des indischen Innenministeriums.
Manchmal klettern sie einfach durch die Fenster. Sie bringen alles durcheinander und zerfetzen wichtige Dokumente.
Rund 5000 Makaken sollen allein zwischen den Regierungsgebäuden leben. In der ganzen Stadt sind es deutlich mehr. Die Affen haben schon Schulkinder angegriffen und sogar mal einen Säugling verschleppt. Normalerweise sind sie auf Essen fixiert, klauen aber auch gerne Brillen und Mobiltelefone. Das Problem hängt zusammen mit der rasanten Urbanisierung in Indien und der Ausdehnung der menschlichen Siedlungsgebiete in Richtung der Wälder. Gläubige Hindus waren anfangs begeistert von der Entwicklung, durch die Affen und Menschen näher zueinander gebracht wurden. Der Affengott Hanuman wird von Hindus verehrt. Die Leute legten Bananen auf ihre Balkone und in die Gärten, bis ihnen klar wurde, dass Hanuman nicht immer ein angenehmer Gast war. Aber da war es schon zu spät. Ende der 90er Jahre sei Delhis wohlgenährte Affenpopulation explodiert und aggressiv geworden, sagt die Primatologin Iqbal Malik. Sie ermutigte anfangs die Menschen, Seite an Seite mit den Affen zu leben. Aber jetzt sei das nicht mehr möglich, sagt sie.
Over the years, 55% have infiltrated into human habitation areas.
Über die Jahre sind immer mehr Affen in die Städte gekommen. Mehr als die Hälfte der Affenpopulation lebt inzwischen in urbanen Gegenden. Dabei gehören die eigentlich in die Wälder. Aber jetzt sind sie Stadtaffen geworden. Sie haben sich so an die Menschen gewöhnt, dass sie sogar in die Häuser hineingehen. Sie haben überhaupt keine Angst mehr. Dabei sind Affen normalerweise sehr scheue Tiere.
In Delhi ist das Affenproblem nicht ganz neu. Schon vor Jahren hat die Stadtverwaltung Dutzende auf Affen spezialisierte Kammerjäger angeheuert, die die lästigen Rudeltiere mit dem Geschrei von Languren vertreiben. Eine Meerkatzenart mit schwarzem Gesicht. Gegen kleine Affen helfen offenbar nur größere Affen. Gelöst ist das Problem dadurch jedoch nicht, bestenfalls verlagert in andere Stadtteile. Die Affenhorden ziehen dann marodierend durch die Straßen von Delhi.
Die Affenplage ist übrigens auch eine Folge der wachsenden Landflucht in Indien. Die Makaken sind nämlich einfach den Menschen in die Städte gefolgt. Bis hin zum berühmtesten Grabmal Indiens, dem Taj Mahal. Und dort machen sie es ein bisschen wie in Delhi. Sie schnappen den Besuchern dreist das Essen aus den Händen und sollen sogar in der Stadt Agra, die liegt neben dem Taj Mahal, einer stillenden Mutter das Baby entrissen haben. Manche Reisende besitzen aber die Gabe, das auszublenden. Und vielleicht waren ja auch die Makaken gerade auf Tournee, als der deutsche Schriftsteller Matthias Politiki den Taj Mahal bestaunte.
Wie vor Jahrzehnten als Kind sah ich nur einfach hin. Sah mit der Gier dessen, der sich den Anblick so tief wie möglich einprägen möchte, weil er bereits innerhalb eines Sekundenbruchteils überzeugt ist, den Rest seines Lebens keinen vergleichbaren Anblick zu erhaschen. Das weitläufige Geviert des Gartens, an seinem Ende silhouettenhaft das Mausoleum mit seinen Kuppeln und Minaretten, als wäre es auch in Wirklichkeit ein bloßes Bild ohne konkrete Tiefendimension, lag so selbstverständlich vor mir, als hätte es hier seit Ewigkeit auf mich gewartet. Ein letztes auf Erden verbliebenes Stück vom Paradies. Ich empfand alles andere als interesseloses Wohlgefallen. Nie zuvor hatte ich ein dermaßen weißes, ein dermaßen reines Gebäude gesehen. Es hätte mich nicht gewundert, wenn es sich vor meinen Augen von allem Irdischen gelöst und in den Himmel emporgehoben hätte. Es war ohnehin nicht von dieser Welt. Irgendwann wurde mir bewusst, dass mir die Zeit davonlief, wenn ich mehr davon sehen wollte als das, was ich als Kind gesehen hatte. Sogleich wurde ich vom versunken Schauenden zum Getriebenen, wollte schnell noch jede seiner Marmorplatten berühren, über jedes seiner Blumenornamente streichen, um mich ihrer zu versichern. Schließlich rannte ich kreuz und quer durch den Garten, um nur ja keine Perspektive zu versäumen.
Meine Reise zum Taj Mahal, bei Hoffmann und Campe erschienen. Autor ist Matthias Politiki, für den Reisen Droge, Lebenselixier und Grundnahrungsmittel ist, wie mal ein Kollege über ihn schrieb. Für uns jedenfalls sind die Kenntnisse unserer Korrespondenten rund um den Globus Grundnahrungsmittel. Silke Dietrich ist unsere Korrespondentin in Delhi und dort, zusammen mit dem Kollegen Bernd Musch-Borowska, zuständig auch für die Berichterstattung aus Pakistan, aus Afghanistan, Nepal, Bhutan, Bangladesch, die Malediven und Sri Lanka. Dort vor allem in den letzten Monaten für den Terrorismus. Auf der Insel kamen nämlich an Ostern bei Selbstmordattentaten fanatischer Muslime mehr als 250 Menschen ums Leben in Gottesdiensten und auch an Pools von Hotels. Jetzt ist dort das Misstrauen unter den Religionsgruppen wieder gewachsen.
Wir leben nun in ständiger Angst, sagt Masu Glebe vom Verband der Muslime in Sri Lanka. Ein neues Trauma ist aufgebrochen. Es gibt eine neue Bedrohung im Land, sagt die Tamilin Silvi Manohr. Der buddhistische Mönch Sangharatne leidet sehr darunter, dass solche Attacken in Sri Lanka haben stattfinden können.
Still we have that fear in us.
Und Lucia Die Christin aus Colombo sagt, wir haben immer noch Angst. Sie sind schockiert, traurig, fassungslos. Christen und Muslime, buddhistische Singalesen und Tamilen. Christen feiern nun wieder die ersten Gottesdienste. Die meisten Menschen, die bei den Anschlägen am Ostersonntag ums Leben gekommen sind, waren in Kirchen. Bilder, die eigentlich in Sri Lankas Vergangenheit liegen sollten, haben viele Menschen nun wieder direkt vor Augen. Obwohl der Konflikt damals ein ganz anderer war als der heute. Mehr als 25 Jahre haben Tamilen auf der Insel mit Gewalt um ihre Unabhängigkeit gekämpft. Singalesen, die mit 75% die Mehrheit in Sri Lanka bilden, haben sie brutal davon abgehalten. Damals spielte die Religion keine Rolle. Die verfeindeten Gruppen gehörten verschiedenen Bevölkerungsgruppen an. Der Krieg fand vor allem im Norden und Osten des Landes statt, wo die meisten Tamilen auf der Insel leben. 9 Stunden dauert die Fahrt mit dem Zug vom Westen in den Osten des Landes durch die idyllische Insel, die in Form einer Träne im Indischen Ozean liegt. Der Zug endet in Batticaloa, während des Bürgerkriegs eine Frontstadt. Hier gab es Massaker, Folter und Hinrichtungen. Bilder aus ihrer Kindheit, die sie eigentlich vergessen wollte, sagt Sylvie Manoa. 10 Jahre nach Kriegsende hat sich in ihrer Stadt wieder ein Mensch in die Luft gesprengt. Überall war Blut und überall lagen Fleischreste rum, erzählt die Lokalpolitikerin. Und dann zu meinen Füßen dieses kleine Mädchen, erst 1,5 Jahre alt, tot. Ich bin auch Mutter. Wie können diese Leute nur so viele Unschuldige umbringen? Jetzt, sagt Sylvie, breche ein neuer Spalt auf zwischen den Menschen in Sri Lanka. Dieses Mal zwischen den Religionen auf der Insel. Nur wenige Kilometer von Batticaloa entfernt liegt die Stadt Kattankudi. Hier leben fast nur Muslime. Auch Sardan Hashim wurde hier geboren. Er hat sich in einem Hotel in Colombo in die Luft gesprengt und gilt offiziell als der Kopf hinter den Anschlägen von Ostersonntag. Es sei eine absolute Schande, sagt Masoglebe, dass seine Stadt nun mit diesen grausamen Attacken in Verbindung gebracht werde. Wir leben nun in ständiger Angst. Dabei verabscheuen wir diesen Terror. Was diese Leute jetzt am Ostersonntag in den Kirchen getan haben, widerspricht komplett den Grundsätzen des Islam. Aber den Unterschied zwischen Terroristen und Muslimen sehen einige Menschen in Sri Lanka gerade nicht. Nun werden muslimische Geschäfte angezündet und geplündert. Der Armeechef von Sri Lanka hat angekündigt, dass das Militär nun wieder hart durchgreifen werde auf der Insel und dabei notfalls maximale Gewalt anwende. Mit Gewalt, Gewalt unterdrücken. So hat auch der Krieg vor 10 Jahren geendet.
Der Tag ist auf Weltreise heute in Indien bei unserer Korrespondentin Silke Dietrich, die uns vor Monaten diesen Bericht geschickt hat. Und er endete damit mit einer Drohung. Das Militär auf Sri Lanka werde wieder hart durchgreifen. Tut es das denn?
Ja, also sie haben auf jeden Fall hart durchgegriffen. Es war auch in der Zeit, als ich da war, gab es überall nur Checkpoints. Es war eine sehr angespannte Stimmung die ganze Zeit. Und das, was ich eben in dem Beitrag auch beschrieben habe, war natürlich auch schwierig, weil die Muslime unter so einen Generalverdacht gekommen sind in der Zeit. Und da haben natürlich, war allen daran gelegen, dass da jetzt nicht nochmal noch mehr eskaliert. Und das hat bei vielen aber auch wieder diese Wunde aufgerissen, weil eben überall wieder Militär auf den Straßen stand, überall diese Checkpoints waren, es gab Ausgangssperren. Das ist jetzt alles nicht mehr so der Fall, aber in den Wochen danach war es eben so. Und es sind jetzt die meisten Verdächtigen auch gefasst worden und definitiv haben die da durchgegriffen, ja.
In so einem angespannten Klima zu recherchieren, ist das schwer?
Ja, ich bin selber sehr angeschlagen zurückgekommen, ehrlich gesagt. Aber ich fand noch nicht mal, weil es so angespannt war drumherum, weil ich hatte jetzt nicht so große Angst, als ich da war. Ich fand eigentlich viel schlimmer die Geschichten, die ich gehört habe von den Opfern. Ich habe mit einem Vater gesprochen, der seine 3 Kinder und seine Ehefrau verloren hat. Und da dieses Interview zu führen. Also man weiß gar nicht, was man den Menschen selber sagen soll, weil der schaute mich auch fragend an und meinte, warum hat Gott mir das angetan? Da, auf sowas findet man keine Antwort. Und man nimmt die Geschichten auf jeden Fall mit nach Hause und behält sie erstmal für sich. Und ich fand, das war so ganz unterschiedlich, weil diese Insel ist in der Tat wunderschön, eine tropische Insel, wo man eigentlich fantastisch Urlaub machen könnte, aber so eine belastende Stimmung, das war schon wirklich heftig.
Jetzt ist ja Terrorismus eine Geißel fast überall in Ihrem Berichtsgebiet, nicht nur in Sri Lanka. In den U-Bahn-Stationen der indischen Hauptstadt muss man durch Kontrollen wie an Flughäfen. Anfang des Monats wurde ein des Diebstahls verdächtigter Moslem in Indien gefoltert. Man hatte ihn an einen Laternenpfahl gebunden und stundenlang mit Schlägen traktiert. Er sollte den Hindu-Gott Ram preisen und am Ende ist er dann an seinen Verletzungen gestorben. Muslime, Christen, Hindus, wie leicht lassen die sich denn gegeneinander aufhetzen? Und wer profitiert davon?
Es geht in der Tat manchmal erschreckend schnell. Also man muss natürlich auch dazu sagen, dass die verschiedenen Religionen hier natürlich auch schon seit Jahrhunderten zusammenleben und es jetzt nicht täglich und ständig Gemetzel gegeben hat oder gibt. Aber manchmal reicht ein einzelner Funke aus. Es gibt zum Beispiel den Fall, als der jetzige Premierminister Narendra Modi noch Ministerpräsident war. Da gab es tagelang mehrere große Aufstände. Dabei sind 1000 Menschen ums Leben gekommen, einfach mal innerhalb von wenigen Tagen. Die meisten waren Muslime. Ausgangspunkt war ein Brand in einem Zug, bei dem Hindus ums Leben gekommen sind. Und dann hat es die Runde gemacht, die Muslime hätten das Feuer absichtlich gelegt. Und dann war es in dem Fall wirklich dieser Funke, der dann alles ja zum Eskalieren brachte. Wer davon profitiert, ist eine gute Frage. Also die Religionen werden auch hier in Indien oft gegeneinander politisch ausgespielt. Hier leben rund 200 Millionen Muslime. Die Oppositionspartei hat oft genug versucht, mit den Minderheiten Stimmen zu kaufen und zu bekommen. Das ist heute genau umgekehrt. Modi und seine Regierungspartei, die setzen voll auf die Hindu-Karte. Die sind mit 80% die Hindus in Indien ja eine absolute Mehrheit. Und das, ja, hat hier so einen spürbaren Ruck auch gegeben in den letzten Jahren. Sie haben die Lynchmorde gerade angesprochen. Das war jetzt nur ein Fall, den Sie da erwähnt haben. Von denen gab es hier definitiv mehrere in den letzten Jahren, wo einfach diese radikalen Hindu-Gruppen mutiger geworden sind, aktiver geworden sind. Und bislang ist auch noch keiner von diesen Lynchmördern verurteilt worden. Das heißt, die fühlen sich manchmal auch absolut im Recht, was sie da tun.
Aber die Regierung, die weist ja Berichte aus dem Ausland empört zurück, wie den der Kommission für internationale Religionsfreiheit des US-Kongresses, der Indien kritisiert. Wie passt eigentlich solche Dünnhäutigkeit zum indischen Selbstverständnis als größter Demokratie der Welt?
Ich finde, das passt sehr gut, denn Indien will sich nach außen genau diesen Anstrich geben. Bilder wie das digitale Indien sollen nach außen strahlen, das Indien, ja, das Indien hat den Welt-Yoga-Tag eingeführt, also dieses friedvolle Indien, auch das Bild von Mahatma Gandhi mit einem friedvollen Protest. Da passt so ein intolerantes Indien-Bild überhaupt nicht ins Bild sozusagen. Die indische Regierung möchte das nicht. Es gibt auch Studien von den Vereinten Nationen darüber, wie die indische Armee Muslime in Kaschmir malträtiert und dabei gegen die Menschenrechte verstößt. Auch da sagt die indische Regierung knallhart, das entspreche nicht der Wahrheit. Die sind da sehr dünnhäutig, weil nach außen hin wollen sie eben ein anderes Bild repräsentieren.
Aber nach seinem Wahlsieg im Mai, da hat doch Premierminister Modi erstmal moderate Töne angeschlagen. Der sang das Loblied auf den Respekt ethnischer und religiöser Minderheiten. Aber schon beim Amtseid der Parlamentsabgeordneten, da zeigte sich ja die Spaltung. Mögen Sie uns das mal schildern?
Es gab vor allen Dingen Aufregung wegen einer Parlamentarierin hier. Die heißt Pragya Thakur und die ist angeklagt wegen Terrorismus. Sie soll beim Bombenlegen gegen Muslime beteiligt gewesen sein. Vorher war sie schon bei einem Angriff auf eine Moschee beteiligt. Die saß auch im Gefängnis, ist eigentlich nur auf Kaution freigekommen wegen gesundheitlicher Probleme. Und nun sitzt die im indischen Parlament. Sie selber sagt, sie habe gewonnen und das sei ein Sieg der Religion, also ein Sieg des Hinduismus. Und da sieht man oft schon, dass hier einfach eine große Spaltung auch darin besteht, was Narendra Modi nach außen sagt und tut und was aber sehr viele Politiker der regierenden Partei BJP hier doch dann auch anders sehen.
Die Spaltung und die Spalter, das ist wirklich ein globales Phänomen. Nochmal zurück zur Wahl. Was wurde eigentlich aus den Verlierern? Aus der Partei der Familie Gandhi haben die sich jetzt aus der indischen Politik verabschiedet. Der Sohn, einer der Enkel, Rajiv, der hat ja bitter bei den Wahlen gelost.
Ja, Rahul Gandhi war das.
Rahul, genau.
Bei den Gandhis kommt man völlig durcheinander, weil ich hätte ehrlich gesagt auch komplett erwartet und habe das mit so vielen Indern hier besprochen, habe ich gesagt, diese Dynastie, das kann doch nicht sein. Das ist jetzt zum zweiten Mal, ist der so abgewatscht worden. Ist das nicht endlich ein Zeichen dafür, dass Indien sich weiterentwickelt hat und nicht mehr an so einer politischen Dynastie festhalten will? Aber die meisten Inder sagen mir hier, ohne die Familie Gandhi würde diese komplette Kongresspartei auseinanderfallen. Die Partei ist ja quasi ein Synonym zur Gandhi-Familie. Wir haben gerade gesagt, der Urgroßvater von Rahul Gandhi, seine Großmutter, sein Vater, alle waren schon Premierminister in Indien. Der ist zwar jetzt als Parteichef zurückgetreten, ist wohl gerade im Ausland. Die Partei will das nicht so richtig akzeptieren, seine Mutter auch nicht. Also da gibt's auch richtig Familienzwist im Moment. Aber die Partei ist völlig ratlos, völlig kopflos gerade, weil sie überhaupt nicht wissen, wie sie gegen diesen großen Narendra Modi da jetzt jemanden aufstellen sollen. Und ja, die große Frage ist, wird es wieder jemand aus der Familie oder nicht? Das ist im Moment noch nicht geklärt.
Allerdings ist es ja auch so, die Familie Gandhi, die mag an Bedeutung verlieren, aber der Taj Mahal, das Mausoleum für eine große Liebe, erbaut im 17. Jahrhundert, dessen Anmut vergeht nie. Hier wieder beschrieben vom Schriftsteller Michael Politiki.
Erstaunlich viele kennen das Touch vom Puzzeln. Und zwar ausnahmslos in eben jener Frontalansicht, die auch mich in den Bann schlug. Als ob es von seinem Architekten vornehmlich wegen dieses ersten Anblicks erbaut wurde, der sich nach dem Passieren des Südtores wie ein Fantasiegebilde aus Tausend und einer Nacht zeigt. 6, 8, 12, 16 oder 22 Jahre Bauzeit, je nach Quelle, für diesen einen Moment. Gehört der Anblick, ob als Puzzlemotiv oder mittlerweile als Bildertapete im Netz, zum kollektiven Gedächtnis der Menschheit? Ist das Taj Mahal vielleicht ein Archetypus ästhetischer Erfahrung? Oh ja, Spaßvögel gibt es bei meiner kleinen Rundfrage auch. Der eine findet Schloss Neuschwanstein zumindest lustiger, der nächste assoziiert einen Hamburger Lieferservice namens Taj Mahal. Der dritte gibt die Frage nach dem Taj an mich zurück. Ist das nicht pleite gegangen? Er meint das Trump Taj Mahal, ein Luxushotel in Atlantic City. Tatsächlich wurde es 2016 nach Insolvenz geschlossen. Inzwischen als Hard Rock Hotel und Casino neu eröffnet. Also der alte Mythos im Namen durch einen aktuelleren Mythos ersetzt. Als Chiffre, die für irgendeine Verheißung von der Nobeldisco bis zum Schnellimbiss steht, ist Taj Mahal bis in die Trivialzone der Alltagskultur hinabgesunken. Es gibt sogar einen großartigen Blues-Musiker, der sich aufgrund eines Traumes Taj Mahal nennt. Die Art und Weise, wie er seinen Künstlernamen erklärt, dass Taj stehe für einen Bezug zu Gandhi und dessen praktizierter Toleranz, ist freilich absurd.
पद्धती आहेत ऐतिहासिक ग्यारणाचा मूळ निवासी जीव आणतो पडसर मातीत प्राण हिरवा माझा देव आहे वागोबा प्रगती तुमच्या बाद आमच्या जंगलात न मागवा पैसा किती दाखवाल भौतिक सुखाते चाकरवाल भविष्य तुमचे हायला बाड मी जगतो हाय तो वर्तमान प्रगतीची तुमचे थोक पाहता पैसे छापते कोण झाडे आमची कापते कोणी जंगलात मेट्रो मागते कोण झाले हाय जगणे दुःख हे पिंजऱ्यात घालता जनावर मुखे केले मला मताचे तुकडे पाहू ना दे तुम्हा आकाश मुकळे गोड बोले नेता ते सोंगाळे आदिवासांचे घर मने झोपळे सोंबडे तर लपाडा बोंबले स्वयं किशामध्ये रोकडा कोंबले जाऊ आम्ही का तुमची पुढं पाणी पाहू तरी किती तुमची कसबाणी निशिदीने आवा देता अशा ती हातावर तुम्हाला तटी धरी न पाठ मी होईल राटी आता यात सगळी
जगण्यासाठी आम्हाला सार करायचं अरे माणूस म्हणून जगण्यासाठी आम्हाला सार हे करायचं अरे आज नाही उद्याला मरायचं.
Wäre das auch was für unseren HR-Sendesaal? Och, ich finde schon, das war der Wali-Song des indischen Hip-Hop-Kollektivs Swadesi. Der prangert die großflächige Abholzung im Stammesgebiet eben jener Wali an. It's time for a revolution to begin, heißt es da. Wir sind auf Weltreise bei unserer Korrespondentin Silke Dietrich in Indien, kommen später nochmal auf die Abholzung zurück, aber erst dazu, dass zu ihrem Berichtsgebiet ja auch Afghanistan gehört, ebenfalls ein Land mit großen Terrorproblemen. Das ist auch einer der Gründe, warum seit fast 18 Jahren amerikanische und auch deutsche Soldaten dort stationiert sind. Die haben nicht viel zu lachen im Kampf gegen die Taliban und andere Islamisten und die Afghanen natürlich auch nicht. Aber genau deshalb ist Satire im afghanischen Fernsehen so erfolgreich. Und Bernd Musch-Borowska schildert Ihnen, wie die Schauspieler das in der Bedrohung machen.
Shabak e Kanda, die Satire-Show im afghanischen Fernsehen, ist berüchtigt. Gnadenlos wird jedes Thema aus Gesellschaft und Politik aufs Korn genommen. Die Comedians von Shabak e Kanda überspitzen den Irrsinn im Alltag der Afghanen bis zur Schmerzgrenze. Die Sketche werden von den Schauspielern oft aus dem Stegreif ohne große Proben abgedreht. Nabi Roshan, Ser Martin und Kasim Taban sind ein eingespieltes Team. In einer Szene spielt Sermatin eine Frau, die mit Wurmbefall im Gedärm zum Arzt kommt und der Doktor aus lauter Hilflosigkeit zur Flöte greift, um wie ein indischer Schlangenbeschwörer die Würmer loszuwerden. So etwas komme in Afghanistan gut an, sagt Martin. Er spiele die Frauenrollen, denn eine wirkliche Frau im Team zu haben, wäre zwar schön, aber eine Herausforderung. Wir spielen ja manchmal auch etwas schlüpfrige Szenen, wo ein Mann eine Frau küsst beispielsweise. Wenn dann einer von uns eine echte Frau im Fernsehen küssen würde, da wäre aber was los.
Salam alaikum.
An Themen mangelt es nicht, die von Shabak e Kanda aufgegriffen werden. Auch die Friedensbemühungen mit den Taliban werden regelmäßig der Lächerlichkeit preisgegeben. Ja, weil das überhaupt nicht vorangeht. Seit 10 Jahren gibt es diese Friedensgespräche und keine Ergebnisse. Deshalb beschweren sich die Leute. Da wird Zeit und Geld verschwendet und das macht die Leute wütend. Und wir machen uns darüber lustig.
Das ist, warum die Leute angry sind und die Leute sind darüber sad. So we are making fun of it.
In einer Szene spielen die Schauspieler eine der vielen Talkshows im afghanischen Fernsehen nach. Studiogast ist ein ranghoher Politiker, Mohammed Umer Daudzai, gespielt von Kasim Taban. Der Moderator fragt ihn, warum er denn Mitglied im Hohen Friedensrat sei, obwohl er noch 3 andere hohe politische Ämter bekleide. Ein Thema, das ein paar Tage vorher in der Nachrichtensendung Tolo News im Mittelpunkt stand. Wir fanden das lächerlich, dass dieser Mann auch noch Mitglied im Hohen Friedensrat wurde, obwohl er doch mit seinen anderen politischen Ämtern alle Hände voll zu tun haben sollte. Am Ende der Szene fragten wir ihn noch, ob er nicht noch als Moderator bei uns einsteigen wolle. Er sagte, er überlege es. Ihre Ideen holen sich die Comedians von Shabak e Kanda aus den Nachrichten und den vielen Anrufen und Zuschriften von Zuschauern. Es sei mehr ein Zufall, aber doch hilfreich, sagt Produzent Hafizullah Muhammadi, dass alle Schauspieler seiner Show Vertreter der unterschiedlichen Volksgruppen Afghanistans seien. Auf diese Weise könne man auch die verschiedenen Traditionen aufs Korn nehmen, ohne neue Konflikte auszulösen.
Silke Dietrich, Sie und Ihr Kollege müssen täglich die Nachrichtenlage in Afghanistan im Auge behalten, so wie die Comedians, sehr sympathische Leute, die man eben gehört hat. Eben sind auch gerade bei mehreren Anschlägen Dutzende Menschen umgekommen. Die Taliban haben sich zu einem bekannt, ein anderer wird dem islamischen Dschihad zugeschrieben. Erstens mal, wer durchschaut das von außen? Aber viel wichtiger ist noch, hängt diese Gewalt mit den Präsidentschaftswahlen im September zusammen? Jetzt beginnt doch gerade der Wahlkampf.
Ja, aber ich würde da nicht unbedingt einen Zusammenhang sehen. Die Gewalt ist in Afghanistan, ehrlich gesagt, konstant hoch. Seitdem die Zahl der zivilen Opfer aufgezeichnet wird, ist die jedes Jahr angestiegen. In den letzten 5 Jahren sind mehr als 45.000 afghanische Sicherheitskräfte ums Leben gekommen. Wie viele Taliban-Kämpfer, darüber haben wir keine Zahlen. Also die Gewalt im Land ist, egal ob Wahlen sind oder nicht, wirklich enorm hoch.
Gleichzeitig finden ja Gespräche, über die sich die Komödianten aus Afghanistan gerade eben auch lustig gemacht haben. Es finden Gespräche zwischen den USA und Vertretern der Taliban statt. Ich glaube in Katar. Es gab sogar die Erklärung, die Zahl der zivilen Opfer auf 0 reduzieren zu wollen. Passt das zu den jüngsten Anschlägen?
Also aus Taliban-Sicht ja, die würden sagen, wir haben ja nicht auf zivile Einrichtungen gezielt. Damit reden die sich oft raus. Die zielen auf Regierungsmitarbeiter, auf ausländische Truppen oder die afghanischen Soldaten und haben schon immer gesagt, nicht erst seit dieser Erklärung eigentlich, dass sie es eben nicht auf die Zivilbevölkerung abgesehen haben. Aber die trifft es natürlich fast immer bei jedem Anschlag. Das gilt allerdings auch für die Gegenseite. Also wenn die US-Soldaten Luftangriffe durchführen oder die afghanischen Soldaten kämpfen, dann kommen auch immer viele Zivilisten ums Leben.
Also Politik ist überall kompliziert, auch in Zentralasien, vor allem dann, wenn ausländische Mächte beteiligt sind. Jetzt hat Donald Trump, der amerikanische Präsident, über eine mögliche Auslöschung Afghanistans fabuliert. Der Konflikt dort könne in 10 Tagen beendet sein. Was schätzen Sie, wie klingt das in den Ohren des afghanischen Präsidenten? Hat der überhaupt darauf reagiert?
Ja, hat er. Und ehrlich gesagt, nicht nur der Präsident, alle haben komplett entsetzt reagiert. Die ganzen sozialen Netzwerke waren voll. Die Medien hatten an dem Tag kein anderes Thema. Die afghanische Regierung selber war natürlich völlig vor den Kopf gestoßen. Die haben jetzt darauf gedrängt, das zu klären. In einem Statement stand dann, dass die afghanische Nation es niemals zulassen werde, dass eine Kraft aus dem Ausland über das Schicksal des Landes bestimmen kann. Aber ganz viel, es war wirklich eine komplette Empörung. Vor allen Dingen meinten viele, das sei eine Verhöhnung der bisherigen Opfer des Krieges. Und wer würde das schon gerne über sein Land hören wollen, dass da ein US-Präsident sagt, ach, für uns kein Problem, in 10 Tagen haben wir das platt, aber wir wollen ja nicht so viele Millionen Menschen umbringen.
Ich weiß nicht, ob Sie da Zugänge haben, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch für amerikanische Soldaten, die da versuchen, Parteien auseinanderzuhalten, lassen Sie es mich mal vorsichtig sagen. Und die deutschen Soldaten, die versuchen, auch Afghanen zu trainieren, Soldaten und Polizisten, für die ist das doch auch der Hohn, wenn ihnen so in den Rücken gefallen wird, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, gerade die deutschen Soldaten, haben Sie gesagt, die sind da ja gar nicht mehr in der Kriegsmission unterwegs. Die sind ja wirklich nur noch dazu da, den afghanischen Sicherheitskräften zu helfen, die zu unterstützen bei allem im Kampf gegen die Taliban. Und in dem Moment hat Trump ja gar nicht gegen Terroristen gesprochen und auch nicht gegen die Taliban, sondern der hat ja im Prinzip über ganz Afghanistan und über die afghanische Nation gesprochen und natürlich eben auch die Soldaten, die eben gerade da sind. Also ich glaube, diese Aussage war wirklich für jeden ein absoluter Schlag ins Gesicht.
Aber jetzt mal Ihre Expertise. Wie tragfähig kann denn ein Abkommen zwischen den USA und den Taliban sein? Darüber wurde in den vergangenen Wochen und Monaten verhandelt, wenn die afghanische Regierung ja von den Gesprächen ausgeschlossen ist.
Ja, das kann auf gar keinen Fall ausreichen. Also die afghanische Regierung muss dringend eingebunden werden, sonst hätte sie ja im Prinzip überhaupt keine Legitimität mehr. Und was würde man dann auch den Taliban eigentlich sozusagen ein Gefühl mit auf den Weg geben, dass die quasi schon die neuen Machthaber sind und man macht es dann nur noch zwischen den USA und den Taliban aus? Es gab ja jetzt auch so ein erstes Treffen von Taliban und afghanischen Regierungsvertretern in Doha. Das hat es so vorher noch nicht gegeben. Da hat auch Deutschland zu eingeladen. Allerdings war da die Bedingung von den Taliban, dass die afghanischen Politiker als Privatpersonen auftreten. Weil die sagen nach wie vor noch, wir werden auf keinen Fall mit der afghanischen Regierung reden. Das lehnen die immer noch ab. Aber ohne die afghanische Regierung wird es kein Friedensabkommen geben. Abkommen geben können. Das wollen übrigens auch die USA nicht. Die drängen im Prinzip auch darauf, dass die Taliban jetzt endlich mal sich auch offiziell mit der afghanischen Regierung an einen Tisch setzen.
Afghanistan, ein geschundenes Land mit gewaltigen Konflikten. Also da flüchten wir doch besser in Orte der Stille. Es denkt sich dort einfach auch besser.
Im Süden von Neu-Delhi, umgeben von sattgrünen Wiesen, ragt eine monumentale Lotusblüte empor. Die Blütenblätter erheben sich 30 Meter in die Höhe und sind aus weißem Marmor. Der Lotustempel ist das meistbesuchte Bauwerk in ganz Indien. Hier gehen sogar mehr Menschen hin als zum Taj Mahal. Im Schnitt sind es 20.000 Besucher, die in meterlangen Schlangen geduldig anstehen, bis sie hineingelassen werden. An den Toren des Tempels angekommen, bittet eine Dame darum, dass sich drin keiner unterhalten solle. Und es ist kaum zu glauben, 450 Menschen passen hier rein und es herrscht Stille.
This silence and the serene atmosphere.
Diese Stille und diese ruhige Atmosphäre sorgen dafür, dass sich eine intensive Spiritualität entwickelt, erzählt Kasim Samandari, der schon seit einigen Jahren hier freiwillig mitarbeitet. Sogar Leute, die sonst nichts mit Religion zu tun haben, auch die sagen, die finden hier eine Art Frieden, eine Klarheit, die das Gemüt beruhigt.
They feel inside. There is a serenity.
Kasim Samandari gehört zur Religionsgemeinschaft der Baha'i, die diesen Tempel hier vor 30 Jahren aufgebaut hat. Rund 5 Millionen Baha'i gibt es auf der ganzen Welt. Alleine in Indien sind es 2 Millionen. Jedes Gotteshaus von ihnen, so auch der Lotustempel in Neu-Delhi, hat 9 Eingänge.
The Baha'i houses of worship, all of them, they have 9 doors.
Die symbolisieren die 9 großen Religionen und alle diese Türen sind immer offen. Jeder, egal zu welcher Religionsgemeinschaft er auch gehört, kann hierher kommen und in seinen eigenen Worten beten.
Come and pray in his own words and in his own language.
Von innen sieht der Tempel wenig spektakulär aus. Einfache Holzbänke, Teppichboden, vereinzelt stehen Blumengestecke verteilt. Diese Schlichtheit sei pure Absicht, sagt Kasim.
The fact that you have no distraction in form of any images.
Die Tatsache, dass du keinerlei Ablenkung hast, keine Götzen, keine Bilder, das erlaubt dir, in einen Dialog mit dir selbst und dem Schöpfer zu treten. So haben wir dann ständig einen inneren Austausch.
It is an exchange which is happening.
4-mal am Tag findet hier für 10 Minuten eine Zeremonie statt. Gelesen wird aus den heiligen Büchern aller Weltreligionen. Und manchmal werden die heiligen Verse auch gesungen. Diese klare Stimme berühre die Seele, sagt Chadra und erinnert sich daran, was sie gefühlt hat, als sie zum ersten Mal den Lotus-Tempel betreten hat. Ich habe geweint, erzählt sie. Die Atmosphäre ist so friedvoll. Wenn all diese unterschiedlichen Menschen dort in aller Stille zusammensitzen, das verbreitet im ganzen Raum einen wirklich spirituellen Geist.
And the atmosphere that they create inside is really spiritual, so.
So berichten es viele Besucher, die alle ziemlich entspannt aus dem Tempel wieder heraustreten.
It is very unique. It is very nice place.
Das ist schon ein einzigartiger Ort hier, sagt auch Pooja, die aus Mumbai angereist ist. Dafür habe sich das lange Warten mit den tausenden anderen Menschen auf jeden Fall gelohnt.
Unsere Weltreise geht heute zu Ende. In der nach China wichtigsten Macht Asiens in Indien. Silke Dietrich, haben Sie dort auch den Eindruck, wie viele Kommentatoren und politische Autoren hier, dass in Asien künftig die Musik spielt, nicht mehr in Europa, dass Europa an Bedeutung verlieren wird?
Ja, also wenn ich hier so sitze und mich hier in Indien oder in Asien aufhalte, definitiv. In dieser Kontinent, es ist unglaublich jung, es sind unglaublich viele Menschen. Europa sieht da wirklich alt gegen aus. Ich bin ja in der Tat mehr hier als in Europa und mir fällt es definitiv auf, jedes Mal, wenn ich wieder nach Europa komme. Hier ist das Wirtschaftswachstum, steigt in vielen Ländern, es gibt immer mehr wohlhabendere Menschen bei all den Schwierigkeiten, die die Länder hier natürlich auch haben. Aber ich sehe es definitiv so, dass hier die Musik in naher Zukunft
sehr viel lauter spielen wird als in Europa.
Und wenn Sie zu Hause sind, also in Deutschland, und mit Ihren Kollegen in Redaktionen, die besucht man ja auch mal, wenn man als Korrespondent oder Korrespondentin durch die Anstalten, Sendeanstalten fährt. Wenn die denen das erzählen, haben Sie das Gefühl, das wird verstanden, was Sie uns eben gesagt haben?
Nein, das habe ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe das Gefühl, dass der Blick von Freunden, Familie und Kollegen sehr viel eurozentristischer geworden ist und wenn nicht sogar eigentlich auch noch sehr viel auf Deutschland und die Problematiken dort fixiert. Und aus meiner Sicht ist es sehr oft auch noch, dass das einzige Ausland, was weiter weg ist, dann so eine USA-Fixiertheit ist. Ich bin sehr überrascht, wenn ich dann manchmal dann von dem Hindu-Nationalisten Narendra Modi hier in Indien erzähle, wie viele Menschen das überhaupt nicht wissen und nicht mitbekommen haben. Ich meine, gut, dann sagen auch viele, wir haben weltweit so viele Populisten, warum sollte uns das auch jetzt dann noch interessieren? Mhm. Aber ich habe schon das Gefühl, dass noch eine ziemliche Ignoranz gegenüber Asien besteht und auch wir Asien, also wir Europäer jetzt Asien immer noch nicht auf Augenhöhe sehen. Dabei sind einige Länder schon weit drüber hinaus.
Ganz gewiss ist, ohne Indien kann der globale Klimawandel nicht effektiv bekämpft werden. Weiß man das in Delhi?
Ja, also Indien hat sich ja wirklich jahrelang gesträubt, die Klimaabkommen zu unterzeichnen. Aber jetzt in Paris hat auch Indien das unterzeichnet. Das Problem hier ist, dass das Land so unglaublich energiehungrig ist. Und klar spielt natürlich auch die Kohle hier immer noch eine große Rolle. Aber Indien investiert unglaublich viel in erneuerbare Energien, weil Indien eigentlich Energie von allen Seiten braucht. Und auch in der Tat natürlich, die Probleme sind ja mittlerweile so groß, was Umweltverschmutzung angeht, was die Verschmutzung der Flüsse angeht, dass hier dringend was geändert werden muss. Und Indien sagt natürlich dann im internationalen Vergleich ganz gerne, ja schaut mal her, unser Pro-Kopf, also Fußabdruck ist um Längen geringer als das von Europäern zum Beispiel.
Wir haben vorhin gerade kurz angespielt einen Hip-Hop von Musikern vom Stamm der Wali, die gegen Abholzung singen. Abholzung bedeutet auch oder ist verbunden mit der Luftverschmutzung in den indischen Megacities. Wie kommen Sie denn selbst mit dem Smog in Delhi klar?
Das ist der nächste klaustrophobische Punkt, ehrlich gesagt, wenn es jetzt nicht gerade so heiß hier ist. Die Luftverschmutzung ist das ganze Jahr über sehr hoch. Wir haben hier alle mittlerweile eine App, wo man das sehen kann. Also die ist konstant in Bereichen, wo dann steht, dass es entweder für sensible Gruppen gefährlich ist, sehr gesundheitsgefährdend für alle Menschengruppen, stark gesundheitsgefährdend, extrem risikoreich. Also da gibt es so 10 verschiedene Varianten, die die App einem anzeigt und eigentlich ist nie ein grünes Licht zu sehen. Das Problem ist oft, die Klaustrophobie spürt man in der Tat nur im Winter, weil da sieht man den Smog auch. Da ist dann diese Riesenglocke auf einem drauf. Da hat man tagelang das Gefühl, dass man die Sonne nicht mehr sieht, weil man einfach in den Himmel gucken kann und die wie so eine Kupferscheibe sieht. Aber die Luftverschmutzung ist die ganze Zeit hoch und ich glaube, dass das irgendwann mal Langzeitwirkungen dann eventuell sein können.
Aber etwas tröstet ja trotz Abholzung und Smog. Und es macht auch das neue Delhi erträglicher. Das sind nämlich die von den Briten gepflanzten tropischen Bäume. Und die sind überall in der Neustadt. Wie überleben die eigentlich die Luftverschmutzung?
Die Luftverschmutzung erstaunlich gut. Das Problem ist, dass hier natürlich immer mehr Straßen ausgebaut werden und auch da diese Bäume dann eventuell abgeholzt werden. Das Einzige ist, dass die unglaublich traurig aussehen in der Zeit, wo es hier so wenig regnet und die Luftverschmutzung so hoch ist. Weil ich habe selten so viele graubraune Blätter gesehen, ehrlich gesagt.
Aber viele Parks gibt's ja in Ihrer Stadt auch. Jetzt lassen Sie uns mal darüber reden, was Charme und Schönheit hat, neben der Küche, den wunderbaren Stoffen, die Vielfalt der Gesichter, alles klar, kann man auch alles selber überprüfen. In Ihrer Stadt, die Parks, die sind, glaube ich, nicht so bekannt. Mögen Sie uns am Schluss mit in den nehmen, in denen Sie am liebsten entspannen?
Ja, das ist sogar so mein Lieblingsort eigentlich mit in Delhi. Das ist der sogenannte Lodi Garden. Und wenn man da durchgeht,
fühlt man sich so ein bisschen wie bei Tausend und einer Nacht. Da sind so alte Moscheen und Gräber, aber diese Gräber sind überhaupt nicht unheimlich, weil die wie so kleine Paläste gebaut sind. Jetzt nicht so pompös wie das Taj Mahal, aber drumherum sind ganz viele tropische Pflanzen. Es gibt riesige Palmen, es gibt einen Rosengarten, es gibt einen wunderschönen kleinen See. Wenn die Luftverschmutzung nicht so hoch ist, dann sind da ganz viele Familien, die picknicken, ein paar Jogger, Leute, die Yoga machen. Es ist eine wahre Oase in Delhi, der Lodi Garden.
Und wie kommen Sie dahin? Also klar, es gibt die Tuk-Tuks, aber wenn ich richtig informiert bin, kann man sich ja in Delhi gar kein Taxi mehr suchen. Da muss man bei Uber registriert sein, stimmt's?
Ja, das stimmt. Das ist absolut gang und gäbe, dass man das hier macht. In der Tat, jeder hat hier eigentlich, es gibt zwei verschiedene Anbieter, die anderen heißen noch Ola. Das läuft alles über die App, das läuft auch ziemlich reibungslos. Aber ehrlich gesagt, ich benutze immer noch total gerne die Tuk-Tuks. Also ich finde das einfach toll, weil man einfach auf die Straße geht, die zu einem herüber winkt und man dann zwar immer, das ist das Einzige, was so ein bisschen lästig ist, weil man immer hart verhandeln muss, aber ich übe ganz hart mein Hindi mit den sehr, ja, manchmal stoischen Tuk-Tuk-Fahrern und das finde ich immer, ist eine nette Herausforderung.
Na dann viel Erfolg.
Dankeschön.
Silke Dietrich, ganz großen Dank für Ihre Gastfreundschaft. Wir verabschieden uns und werfen einen letzten Blick auf den Taj Mahal.
Und dann ist die Schlange derer, die das Mausoleum von innen besichtigen möchten, überraschend kurz. Nämlich die der ausländischen Besucher. Da ihr Eintrittsgeld 50 Mal höher ist als das der Einheimischen, dürfen sie an deren Schlange vorbeigehen und sich direkt am Hauptportal ins Gedränge mischen. Unter der Kuppel des Mausoleums braust es wie in einem Fußballstadion. Ständig ertönen die Trillerpfeifen wachhabender Soldaten, um die Touristen zum Weitergehen anzuhalten. Eine einzige Ampel brennt genau über dem Kenotaph von Mumtaz Mahal. Der Blick nach oben verliert sich im Dämmer. Dass die Wölbung der inneren Kuppel viel tiefer sitzt, als man aufgrund des Anblicks von außen vermutet, kann man nicht sehen. Die Kalligraphien an den Wänden, für die der Künstler mit einem Elefanten belohnt wurde, erkennt man in der Düsternis erst nach Minuten. Obwohl Fotografieren hier verboten ist, flammen ununterbrochen Blitzlichter auf. Für Sekundenbruchteile sieht man die Einlegearbeiten an den Wänden. Blumenmuster, vorwiegend in Rot, Gelb und Grün. Und die Schönheit der Jalis rund um die Grablege. Sofern man davor kurz stehen bleiben kann, staunt man, wie fein der Marmor gearbeitet ist. Er wirkt wie geschnitztes Elfenbein.
Und damit ist unsere vierwöchige Weltreise zu Ende. Sie hatte übrigens keinen CO2-Fußabdruck. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend.